Videocast 5050. Herzlich willkommen. 5050, das passt gut. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen André Franziskus von RTR und mir, der Katharina Balzer von der SoMedia. 50 Minuten lang da teilen wir uns einen Gast.
Nasiast ist Otz, Evelyn Wittmer-Schlumpf. Ella ist Lexkurslehre federale del Centum Grigion. Ella dera eintele Regenza fin il 2015 e ossa ella impustüt Presidente della Pro Senectute, erschelau omo autres caricas. E no discutain durant ils prüms 25 minuts impustüt sur de domandes politicas in connex cun jaut cides büveglia.
Herzlich willkommen, Evelyn Wittmer-Schlumpf, Bündner Bundesrätin von 2007 bis 2015. Der Bündner Grind, den sie selber mal gesagt hat, haben sie, der hat der Schweizer Bevölkerung so gut gefallen, dass sie im 2008 zur Schweizerin vom Jahr gewählt worden sind. Sie sind Bündner, aber vor allem auch Schweizer Geschichte geschrieben. In diesem Gespräch wollen wir aber auch nicht zurückschauen, sondern mehr auch führen und mehr auch ins Heutige. Graubünden, da speziell nimmt es mich Wunder, was sagen Sie zu der Beteiligung der Frauen auf dem politischen Parkett in unserem Kanton? Es ist schön, sind Sie heute da, Frau Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Beim Schnüdellen. Anfangen, wenn wir den Videocast immer mit 10 Entweder-Oder-Fragen, wo Sie sich für die eine oder andere Antwort entscheiden sollten. Aber Sie haben auch Jokers, nämlich 50-50, so wie die Sendung heisst. Also zweimal dürfen Sie auch 50-50 sagen, sonst sollten Sie sich immer für die eine oder andere Antwort entscheiden. Winterzeit oder Sommerzeit?
Sommerzeit.
Tagesschau oder 10 vor 10?
Tagesschau.
Rentenalter 65 oder Rentenalter 67?
Joker.
Sport oder No Sports?
Sport.
Februar oder Juli?
Februar.
Sparen oder ausgehen?
Am richtigen Ort ausgehen.
Morgen um 10 Uhr oder abends um 10 Uhr?
Abend um 10 Uhr.
Gendern oder nicht gendern?
Nicht gendern.
Nationalrat oder Ständerat?
Ständerat.
Und zur 10. BDP oder Mitte?
Sind noch ein Joker.
Joker.
BDP oder Mitte?
Also ich gehe ja immer von der Gegenwart aus, Mitte.
Warum haben Sie beim Gendern, also um jetzt die Antworten anzuschauen, warum tun Sie nicht gendern?
Ich tue schon Gender, aber ich tue nicht mit «in» und «Kreuzli» und allem. Ich probiere aber einfach eine Lehrperson. Ich sage nicht Lehrerin und nicht Lehrer, ich sage Lehrperson. Überall, wo das geht, mache ich das so. Und ich probiere auch immer, Frauen und Männer gleich anzusprechen. Meine Devise ist auch dort, wo es hauptsächlich Frauen sind, in den Pflegeberufen, rede ich einfach von den Pflegefachfrauen. Natürlich gibt es auch Pflegefachmänner. Aber ich tue einfach dort den. Es wird so schwerfällig, wenn man immer beides redet. Beim Schreiben kann man sich das noch, kann man es noch machen, aber beim Reden ist das einfach unheimlich kompliziert. Also sehr geehrte Damen und Herren oder liebe Frauen und Männer, das geht. Aber nachher immer Seniorinnen und Senioren und ältere Leute. Eben dann mache ich ältere Leute, ja, dann geht es wieder. Aber es gibt einfach, also ganz konsequent gendern. Natürlich probiere ich dort den Ausdruck nehmen, den man hat oder die, die man sowieso jetzt kreiert hat, dass es beide betrifft. Meine Devise war aber wirklich immer, einfach dort, wo die Mehrheit ist, bei Ingenieuren zum Beispiel, Bauingenieuren. Mein Mann ist Bauingenieur. Und wenn ich von Bauingenieuren rede, dann verstehe ich immer gerade auch alle Frauen. Oder? Das ist für mich einfach ein Berufsausdruck. Und darum sage ich, gendern, also mit wirklich hundertprozentiger Genauigkeit, das mache ich nicht.
Mit der Abstimmung über die 13. AHV-Rente, mit der BVG-Reform, jetzt aber auch mit der Spitalfinanzierungsvorlage, aber auch zum Beispiel mit dem Thematisieren vom Alter vom amerikanischen Präsident Joe Biden, ist Alter so etwas wie das Thema vom Jahr gewesen. Der Tonfall von diesen Diskussionen, hat Ihnen der gefallen?
Nein, aber der Tonfall von der Diskussionen gefällt mir unabhängig jetzt von dem, dass es jetzt vor allem auch über das Alter gegangen ist, nicht, oder im Moment. In der politischen Diskussion wird sehr viel einfach ein Tonfall genommen oder gebraucht, um irgendeine Gruppe, es können aber auch die Jüngeren sein, um einfach die irgendwie stereotypisieren oder ihnen einen Stempel aufdrucken. Eben das Alter, im Französischen gibt es einen schönen Ausdruck, «agisme». Das heisst, man braucht das Alter immer in einem negativen Sinn. Aber eben so.
Sie haben das Gefühl gehabt, das ganze Jahr sei das Alter in einem negativen Sinn?
Es ist immer, oder sehr oft ist das Alter als etwas Belastendes, belastend für die Personen selber oder belastend für die Gesellschaft dargestellt worden. Also finanzielle Belastung für die ganze Gesellschaft durch das Alter. Oder das Alter ist etwas Belastendes für viele, oder man braucht es auch dann, um irgendetwas in einer Kampagne zu begründen, weil alle am Schluss immer in einer Langzeitpflege sind und das kostet wahnsinnig viel und das kann man mit dieser EFAS-Vorlage gar nicht finanzieren. Das wird jetzt so benutzt, um das Alter zu brauchen als Abstimmungsargument oder eben belastend. Aber auch, oder das, man erlebt auch das mit jüngeren Leuten, also dass die Jungen können nicht zuhören, die Jungen sind viel zu wenig seriös, die Jungen denken nie an später. Das sind auch so Stereotype, die mich einfach umtreiben.
Und aber wenn man jetzt zum Beispiel das Alter des amerikanischen Präsidenten Joe Biden anschaut und dann sieht man die Szene, wo man muss realistisch oder real sagen, es ist ein älterer, tapferer Mann. Ja. Soll man denn nicht können über das
mal,
so reden?
Mal, das soll man. Man soll nur nicht, absolut. Und man soll auch sagen, wo die Einschränkungen im Alter sind. Aber 80 ist nicht 80. Und 60 ist nicht 60. Rein das kalendarische Alter. Also der Joe Biden ist jetzt tatsächlich auch biologisch wie ein kalendarisch 80-jähriger Mann. Er ist, oder im Durchschnitt sagen wir einmal, er ist tatsächlich nicht mehr stark im Auftreten. Das sieht man körperlich. Fehlt einfach die Kraft, die er brauchen würde, auch zum so wirken als starke Persönlichkeit. Er ist sicher immer noch eine sehr starke Persönlichkeit in seinem Wesen, in seiner Art, aber er kommt nicht mehr so über.
Aber wenn Sie Beraterin jetzt wären,
ich hätte ihm früher gesagt, oder ich denke, bei vielen älteren Leuten, es wäre gut, wenn Ihnen jetzt jemand ehrlich sagen würde, das gibt es immer wieder bei Politiker, Politikerinnen, die nicht aufhören können und die nicht mit 80 oder 85 Gnade haben, um zu sagen, meine Zeit ist durch, ich hatte das gehabt, es war gut gewesen. Aber jetzt sind andere dran. Und ich kann das nicht mehr bringen, was ich können bringen konnte, als ich 50, 60 bin oder 40 bin. Und das ist tatsächlich so. Aber es gibt schon auch die Ausnahmen oder es gibt eben auch die anderen. Und darum sage ich, allein das kalendarische Alter sagt noch nichts. Also Sie können einen Mensch haben, der 65 ist, Geburtstag 65, und der absolut nicht mehr fähig ist, um irgendetwas zu machen, wo man eigentlich in dem Alter noch könnte machen, oder? Und es gibt andere, die mit 90 noch. Ich bringe vielmals ein Beispiel von einem Kinderarzt, den ich hatte, also wo wir Kinder hatten als Kinderarzt. Der ist mit 90 noch einmal mit mir zugefahren, ist in die Uni gegangen, Geschichte studieren. Der ist dermaßen gut zu weg. Der ist eigentlich biologisch wie ein 70-Jähriger gewesen, nie wie ein 90-Jähriger. Aber es sind Ausnahmen, das ist klar.
In der Vision von der Pros Anekdote heisst es auf der Webseite, sie setzt sich für ein selbstbestimmtes und sinnerfülltes Leben älterer Menschen in unserer Gesellschaft ein. Was ist für Sie heute der Reiz an dem Amt, das Sie haben?
Wir sehen ja, wie die demografische Entwicklung geht. Und wir sehen, dass es im 2030 etwa doppelt so viel über 80-Jährige gibt wie heute, will heissen, über 1 Million 80-Jährige und plus in der Schweiz. Und wir wissen, dass, nein, nicht im 2030, im 2050, und wir wissen, dass wir auf diese Zeit hin müssen Strukturen haben, die das auffangen. Also das ermöglichen, dass man daheim bleibt. Daheim bleiben ist nur dann möglich für ältere Leute, jetzt sage ich mal für hochaltrige Leute, wenn sie gewisse Unterstützung haben. Eine Betreuung, nicht eine Pflege, nicht unbedingt eine Pflege, eine Betreuung, die ihnen ermöglicht, daheim zu bleiben. Und unsere Aufgabe als Pro-Senektute ist, dafür zu sorgen, dass man die notwendigen Betreuungen daheim sicherstellen kann, dass man eine Begleitung sicherstellen kann, dass die Leute nicht vereinsamen, wenn sie daheim bleiben, und dass das auch finanzierbar ist. Das ist eigentlich heute das Problem bei der Betreuung. Also eine Betreuung, die jeden Tag ins Haus kommt und nicht alles gratis macht, Freiwilligenarbeit. Heute gibt es noch viel Freiwilligenarbeit, das wird aber nicht zunehmen mit der Freiwilligenarbeit, weil es immer mehr auch Frauen gibt, die berufstätig sind, die bis vor wenigen Jahren eigentlich den Grossteil von freiwilligen Arbeit auch im Nachbarschaftsbereich und auch im Angehörigenbereich gemacht haben. Und wenn die Frauen mehr berufstätig sind, dann haben sie auch nicht die Kapazität, nachher zum noch länger dann auch noch freiwilligen Arbeit zu machen. Also man wird es zahlen müssen und dafür muss man sorgen.
Wenn man aber die soziale und finanzielle Lage der älteren Menschen in der Schweiz anschaut, die ist extrem unterschiedlich. Aber das Bundesamt für Statistik sagt, 86% der älteren Menschen leben in einer guten oder sogar sehr guten Situation. 14% sind von Altersarmut betroffen. Aber brauchen die anderen 86% denn überhaupt eine Organisation wie die Pro Senectute, wenn es ihnen so gut geht?
Ein Haufen von diesen anderen sind einsam, sind allein, es geht ihnen finanziell oder wirtschaftlich so, dass sie sich bewegen können, dass sie auch einen Kaffee trinken können. Aber ihnen fehlt zum guten Teil fehlt heute die Sozialstruktur für ganz viele Leute in der Schweiz. Die Kinder und die Angehörigen sind nicht mehr in der Nähe, also viele sind einfach nicht mehr erreichbar, wenn nicht oder können nicht sich dauernd um die Eltern, Grosseltern kümmern. Und das führt dazu, dass wenn rundum alle wegsterben, wenn man 80, 85 ist oder viel wegsterben, ist man plötzlich ganz allein. Und die Gefahr für Vereinsamung ist enorm gross. Und Pro Senectute bietet verschiedene Kurse an, hat verschiedene Angebote auch sonst im Freizeitgestaltungsbereich, wo die Leute sich einfach treffen können. Sei das jetzt zum Mittagessen, sei das zum Kaffee am Nachmittag, zum Jazz-Nachmittag, zum einfach spazieren miteinander. Auch Tanzkurse oder Wanderkurse, leichte Wanderungen. Und es gibt eine Struktur in den Tagen für alle die Leute, die einfach das Umfeld nicht mehr haben. Also jeder von uns hat in der nähere Verwandtschaft, Leute, die plötzlich allein sind, weil ihre Freunde nicht mehr leben oder die Angehörigen, die noch da waren, sind plötzlich weggefallen. Und dann braucht es irgendeine Struktur, die hilft, wieder vorwärts zu schauen, wieder zu sagen, wohl, morgen kann ich das machen, übermorgen das.
Sie werden ja auch älter und beschäftigen sich mit es, ja. Altersfragen. Hadern Sie manchmal mit dem persönlichen Älterwerden?
Nein, also das kann ich jetzt wirklich ehrlich sagen, ich hadere überhaupt nicht. Und zwar bei mir hat das einen speziellen Grund. Ich habe eine Schwester, die mit 23 Jahren gestorben ist in einem Autounfall, den sie nicht verschuldet hat. Und seitdem ist mir, es ist mir eigentlich auch schon bewusst, ist mir eigentlich ganz bewusst, jedes Jahr, das man kriegt, ist ein geschenktes Jahr im Prinzip. Also aus Optik von meiner Schwester gesehen ist das so. Und ich hatte mit dem überhaupt kein Problem gehabt. Was kommt, und das macht mir auch zu arbeiten, ist, dass einfach die Einschränkungen kommen. Also man kann plötzlich Sachen nicht mehr gleich machen, wie man sie machen können. Und ich glaube, dann hilft einem wirklich nur, dass man sagt, ja, also gut, ich muss mich an dem orientieren, was ich kann, und nicht an dem, was ich nicht mehr kann. Und ich habe wirklich eine gute eigene Strategie entwickelt, um immer das Positive noch zu sehen. Ja.
Wenn wir über das Alter in der Schweiz reden, dann müssen wir über die AHV reden. Dann reden wir auch über die Abstimmung, die dieses Jahr war, wo das Schweizer Volk beschlossen hat, dass es eine 13. AHV-Rente gibt. Sie haben dem Tagesanzeiger ein Interview gegeben. Im Nachgang, am Ende von dem Interview, bin ich aber immer noch nicht rausgekommen, ob Sie dafür oder dagegen sind.
Also Pro Senectute hat gesagt, man schaue. Wir haben nicht im Abstimmungskampf mitgemacht. Aber wir haben gesagt, die 13. AHV ist aus unserer Optik nicht der richtige Weg.
Aber Sie persönlich? Was sagen Sie zu dem Entscheid?
Das war eben der Entscheid von Pro Senectute, und den habe ich denen so nach Hause mitgeteilt.
Und das ist immer noch mit dem Gremium, eigentlich in dem Bundesrat.
Schauen Sie, wenn ich selber auftrete, das ist unheimlich schwierig. Ja. Das habe ich auch schon gemacht. Also ich habe das beim BVG gemacht, habe ich auch selber gesagt, wo ich stehe. Ich habe gekämpft eigentlich für das BVG, weil ich überzeugt bin, die vielen Teilzeitfrauen und Männer und auch die mit den kleinen Einkommen, für die wäre das absolut notwendig gewesen. Und es geht Jahre, bis die zu einer vernünftigen BVG-Lösung kommen. Und dann war für mich noch etwas anderes gewesen, dass die Eltern, und das ist jetzt bloß eine Anekdote, dass die älteren Arbeitnehmenden natürlich wegen dem hohen Beitragssatz, den man für die älteren Arbeitnehmenden zahlt, zu teuer sind vielmals, um wieder angestellt zu werden, wenn sie den Job aus irgendeinem Grund verlieren. Und das hätte ich auch mit dieser BVG-Revision das geändert. Da hätte ich nur noch zwei Beitragssätze gegeben. Und dort habe ich klar gesagt, wo ich stehe. Und das hat mir sehr viel Kritik getragen. Jetzt heisst, ja, du bist, wenn du etwas sagst, heisst es immer Pro Senectute. Ich habe dort aber sagen können, es ist aber auch die Haltung für Pro Senectute. Nur haben wir entschieden, wir gehen nicht aktiv aus. Und ich habe das einfach einmal gemacht. haben dann auch gefunden, das ist vielleicht nicht gerade optimal gewesen oder so. Aber jetzt beim EFAS, bei der einheitlichen Finanzierung, haben wir am letzten Donnerstag in der Präsidentenkonferenz, also sämtliche kantonalen Prosenektute-Organisationen, haben wir entschieden, wir unterstützen diese Vorlage. Und wir haben entschieden, dass ich jetzt mit dem rausgehe. Darum bin ich auch raus.
Wenn man aber die AHV, die 13. Rente, anschaut, dann hat es ja nachher Befragungen gegeben, warum haben die Leute dem Ganzen zugestimmt. Ja. Und dann, dort ist zum Ausdruck gekommen, sie haben gar nicht wegen ihrer finanziellen Lage dem zugestimmt, sondern sie haben gesagt, ja, der Staat gibt Geld aus für die Ukraine, genau, für die Entwicklungshilfe, für die Banken, jetzt sind wir einmal dran. Jetzt haben wir aber vorher die Zahlen gehört, 14% sind arm, die anderen 86%. Für die ist doch das wie ein Geschenk, oder nicht?
Also vor allem hat man für die 14%, die an der Armutsgrenze leben oder arm sind, hat man nichts gemacht damit. Das ist eigentlich das, was mich wirklich immer umtrieben hat. Oder wenn sie eine minimale AHV-Rente haben und sonst nichts, keine BVG, nichts, auch keine dritte Säule, eine weckende dritte Säule, weil sie so gar nie Vermögen hätten in ihrem Leben. Also wenn sie gar nichts haben, außer die minimale AHV, und dann kriegen sie 13%, dann haben sie immer noch nichts. Oder dann sind sie immer noch arm und brauchen immer noch EL, brauchen immer noch Ergänzungsleistungen. Und wir haben immer gesagt, wir müssen im Ergänzungsleistungsbereich eine Verstärkung herbringen. Und wir müssen nachher auch in der AHV-Revision die Berechnung, also die Rentenformeln anpassen, dass man unten auf ein bisschen mehr Rente kriegt. Das war eigentlich das. Und jetzt passiert genau das, was ich befürchtet habe. Wir brauchen nicht sehr viel Geld für die 13 AHV. Das ist von der Bevölkerung so gewünscht worden. Das ist einfach akzeptiert, das ist klar. Wir brauchen sehr viel Geld für die. Aber ich möchte jetzt noch, und Sie haben vorher gefragt, das ist der Auftrag von Prosenektute. Wir kämpfen jetzt dafür, dass man bei den Ergänzungsleistungen trotzdem die verbessert. Weil die 14% an der Armutsgrenze, die wird es auch weitergeben. Oder vielleicht sind es 12%, aber auf die grosse Menge den älteren Leute ist denn das wirklich viel.
Sie haben in Interviews auch immer wieder gesagt, dass Sie sehr für Solidarität zwischen Jung und Älter kämpfend. Sie haben zum Beispiel gesagt, wir sollten der nächsten und der übernächsten Generation keine allzu großen Lasten hinterlassen, die sie nicht tragen können. Ist jetzt der Entscheid, wird der zu so grossen Lasten führen, dass Sie sagen, kann man eigentlich nicht tragen?
Also wenn man jetzt geht und die 13 AHV über einen AHV-Fonds finanziert, was jetzt ja wieder eine tolle Idee war, oder? Dann geht man in die
Richtung.
Das meinen
Sie ironisch, oder?
Ja, das meine ich. Genau. Das meine ich wirklich ironisch. Aber das darf ich jetzt auch sagen, weil das haben wir als Prosenektute in unserer Vernehmlassung auch geschrieben. Das wäre dann ein Zeichen, dass man nicht bereit ist, für die nächste und für die übernächste Generation dann auch die AHV sicherstellen. Wenn man anfängt, am AHV-Fonds umrütteln, wo ja wirklich der Notgroschen ist, eigentlich, damit die nächste Generation auch noch AHV beziehen kann, dann weiss ich nicht, wie man die heutige Aktivgeneration noch dazu motivieren kann, mit Freude ihren Beitrag zu zahlen für in die AHV. Oder? Also es wird dann schwierig. Man kann nicht von denen, die jetzt im Aktivleben stehen, ihr Einkommen hin, verlangen, dass sie die heutige Generation, also die ältere Generation, mitfinanzieren, was im AHV, in der AHV-Überlegung richtig ist. Das ist ja eigentlich wirklich ist das System, dass man immer der nächsten Generation auch wieder, oder der älteren Generation hilft. In der Umlagerung muss das so sein, ist auch richtig, ist ein gutes System. Aber man kann das nicht überdehnen.
Aber irgendwie muss es ja finanziert werden. Ja. Mehrwertsteuerprozent oder Lohnprozent?
Beides miteinander.
Also der Vorschlag, den der Bundesrat
zuerst gebracht hat,
das findet Sie den richtigen Vorschlag.
Und zwar darum, weil dann kann man über die Mehrwertsteuer auch die davon profitieren, aber nicht mehr Einkommen haben, also nicht belastet werden, kann man auch mit einbeziehen. Und bei der Abzug ist es noch ein vertretbarer Abzug. Also es ist ein austariertes System.
Aber jetzt sagen ja gerade die bürgerlichen Parteien, die Ihnen nahe sind, sagen alle, nein, das kann man so nicht machen.
Wir machen nicht Parteipolitik. Also wir machen Gesellschaftspolitik bei Prosenektute. Wir haben uns für diesen Vorschlag ausgesprochen. Wir haben gesagt, wo denn genau der Ansatz liegt, Mehrwertsteuer und Lohnprozent, das muss man diskutieren. Aber das ist für uns der Weg, das System. Und was wir ganz klar auch gesagt haben, nicht der AHV-Fonds, auch brauchen, um die 13 AHV zu finanzieren. Das geht nicht.
Sie haben es vorher selber angesprochen. Wenn man mal im Bundesrat war und dann rausgeht und dann gefragt wird, dann ist es nicht immer einfach, zum Antworten, weil man muss sich, wie Sie gesagt haben, immer überlegen, als was wird man wahrgenommen. Ist das eine schwierige Balance, die man da hat, wenn man einmal aus dem Bundesrat austreten ist?
Das ist eine sehr schwierige Balance. Und bei mir kommt jetzt einfach dazu, dass ich noch für Pro Senectute tätig bin. Und Pro Senectute ist ganz föderalistisch organisiert. Also wir tun, wenn wir wirklich eine politische Haltung, nicht eine parteipolitische, ich das wirklich immer betonen, politische, gesellschaftspolitische Haltung miteinander definieren, dann tun wir das abstimmen. Also wir tun miteinander ausdiskutieren, haben wir am letzten Donnerstag gemacht, in Flüeli-Rampf, an einem schönen Ort, wo wir wirklich auch können, in Ruhe diskutieren können, und sind zur Überzeugung gekommen, einstimmig zur Überzeugung gekommen, wir unterstützen die Vorlage und haben auch die Begründung festgehalten. Dann ist es für mich natürlich super. Oder? Ich bin auch, wir sind mit dem Antrag rein, Stiftungsrat, wir haben das auch so wollen und es ist so rausgekommen und dann kann ich völlig frei auch meine eigene Meinung sagen. Und es kann mir das niemand um die Ohren schlagen, weil es ist die Meinung von Brusen.
Und das ist eben bei der 13. AV
Brennt. Das ist dort schwierig. Und dann mache ich es auch nicht, oder? Weil das gibt dann auch einen Konflikt. Also wenn eine grosse Organisation, wir sind die grösste Altersorganisation in der Schweiz, wenn eine grosse Organisation eine Haltung definiert und dem Präsidium geht mit der eigenen Haltung raus, dann wird es natürlich gleich wahrgenommen als Haltung von dieser Organisation. Und das geht nicht. Das
ist aber klar. Früher war es ja klar, wenn jemand aus dem Bundesrat rausgeht, dann tut die Person sich nicht mehr äußern zu politischen Fragen. Mhm. Oder fast, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass sich ihr Vater nachher noch mal gross geäussert hätte. Dann hat das angefangen, sich zu ändern. Zum Beispiel mit dem Adolf Ogi hat das schon angefangen. Pascal Couchepin, Ruth Dreifuss, Christoph Blocher, Micheline Galmiret, Doris Leuthard, Kaspar Fieliger und sie alle äußern sich jetzt immer wieder in unterschiedlichen Formen. Ist das gut?
Ich äußere mich für eine Organisation, die ich vertrete jetzt. Und darum habe ich Ihnen auch nicht gesagt, was meine private Haltung ist, zur 13. AHV, beim BVG ist die Organisation, die das will. Wir haben auch im Umweltbereich wir Haltungen festgelegt bei Pro Senectute. Mit dem sind wir nicht draussen, bewusst nicht. Und ich bin auch nicht draussen. Ich sage Ihnen auch nichts zu der Autobahnfinanzierung und braucht es das oder nicht. Das ist für mich klar. Ich habe einmal etwas gesagt, gerade nach dem Bundesrat. Also das war dann im 2016, als ich mich geäussert habe zur Unternehmenssteuerreform. Und ich sagte, die ist jetzt aus der Balance gefallen, oder?
Und dort sagt man ja, dass Sie die Abstimmung sozusagen gekippt
haben. Das weiß ich nicht, aber das ist eine dermaßen schräge Vorlage nachher, die wirklich nicht mehr im Gleichgewicht war. Also schräg aus dem Gleichgewicht gefallen, oder? Das ist auch sehr spontan. Ich habe ja ein anderes Interview dort gegeben, für Pro Senectute eigentlich auch, beziehungsweise für das Alter oder die neuen Funktionen. Und dort bin ich wirklich überzeugt gewesen, dass das geht so nicht.
Und wenn Sie das schon selber ansprechen, muss ich etwas zitieren. Der Tagesanzeiger hat dort geschrieben, Wittmer Schlumpf hat den Nimbus der Unbesiegbaren und gilt als Person, die den Ausgang einer Abstimmung bestimmen kann. Ohne Geld, ohne gross angelegte Kampagne. Alleine Kraft ihrer selbst. Haben Sie denn die Kraft sozusagen unterschätzt damals?
Ich kann Ihnen nicht sagen, was der Treiber war. Also die Reaktionen, die ich zum Teil kriegte, die erbosten Reaktionen, dort habe ich gefunden, das hättest du jetzt eigentlich nicht antun müssen. Und umgekehrt habe ich mir gesagt, wenn mich jemand so direkt fragt und ich hatte noch keine Verpflichtung für eine Organisation, oder? Dann hätte ich können sagen, meine oder unsere Organisation will dazu nicht Stellung nehmen, dann wäre das gut gewesen. Aber dann wäre ich mir wahrscheinlich auch also nicht mehr ehrlich vorgekommen. Und das war für mich auch immer etwas ganz Wichtiges gewesen, dass ich einfach, wenn ich etwas wirklich völlig falsch gefunden habe, das war aber auch schon als Studentin gewesen, das war im Berufsleben gewesen, Den habe ich nicht schweigen können, oder? Es ist einfach so.
Aber ist nicht vielleicht die Haltung von früher die falsche Haltung gewesen, dass die Bundesräte rausgegangen sind und nichts mehr gesagt haben? Weil mich persönlich zum Beispiel interessiert es, was Sie zu einem Sparprogramm sagen. Mich interessiert es, was ein Micheline Galmiret zum Nahostkonflikt sagt. Mich interessiert es auch, was ein Christoph Blocher oder ein Adolf Ogi nach ihrer Amtszeit zu politischen Fragen sagen. Ist nicht vielleicht die Haltung früher nicht ganz zeitgemäß gewesen?
Ich beurteile nicht, aus welchen Gründen früher man das so gehalten hat oder nicht. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass eigentlich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sehr wohl einschätzen können, ist es eine persönliche Haltung von einem ehemaligen Mitglied von einer Exekutive und mit dem eigentlich viel besser umgehen können, als in den Medien dann vielmal das aufgebauscht wird. Oder? Dass man sagt, jetzt hat die sich nochmal geäussert und dabei sollte der schweigen. Und viele Bürger, also gerade bei komplizierten oder komplexen Vorlagen, die wir jetzt schon sehr oft haben, also jetzt auch die Vorlage am 24. November auf dem Tisch steht, die Kranken, also Finanzierung von ambulant und stationär, das ist nicht ganz eine triviale Vorlage, um das zu verstehen. Und wirklich können ja oder nein sagen, muss man sich schon sehr reinlesen. Und in meinem Umfeld fragen mich jetzt viele, ja, was machst du jetzt? Oder mit welcher Begründung? Und dann sage ich das auch. Und tun auch erklären, warum ich jetzt der Meinung bin, ja, da sollte man jetzt ja sagen warum ich die gegnerische Haltung nicht unterstützen kann.
Eine letzte Frage noch in diesem Blog, was die aktuelle politische Diskussion betrifft. Als ehemalige Finanzministerin, jetzt ist ja ein riesiges Sparprogramm aufgelegt. Mhm. Wird man mal hören, was Sie dazu sagen, oder wird man nie dazu hören, etwas dazu hören?
Man wird das nicht hören. Ich bin jetzt ein paar Mal angefragt worden. Und was ich aber immer sage, ist, und das habe ich schon als Regierungsrätin im Kanton Graubünden, wo wir viele Strassenfinanzierungen hatten, wo wir immer gesagt haben, Jesus, das kostet einen Haufen. Dann habe ich immer gesagt, das ist eine Investition in die Zukunft. Wenn wir das jetzt nicht machen, dann macht es die nächste Generation. Und eigentlich sind Steuern für die nächste Generation. Darum habe ich auch vorher gesagt, als sie gefragt haben, sparen oder ausgeben. Richtig ausgeben, richtig investieren. Also das, was wirklich notwendig ist, wo man auch sieht, entweder heute oder in 5 oder in 10 Jahren müssen wir es machen. Und wenn es der richtige Moment ist, dann lieber investieren, statt die Schulden, die nicht tätigen Investitionen der nächsten Generation weitergeben. Und insofern ist Sparen dort, was darum geht, nicht noch mehr ausgeben. Das ist etwas ganz anderes als Sparen, oder? Also nicht im gleichen Maß, wenn man in der Finanzplanung drin hat, jedes Jahr 5% Anstieg, wenn man sagt, das braucht es jetzt in diesem Bereich wirklich nicht, da sind wir in einer guten Situation im Moment, da müssen wir nicht noch mehr ansteigen lassen, das bremsen wir. Dann ist das nach außen Sparen und alle verwerfen die Hände. Ich sage, das ist nicht Sparen. Das ist im Moment dort nicht mehr ausgeben, dass wir dort, wo es notwendig ist, zum Investieren, das Geld haben, zum Investieren.
Evelyn, jetzt mal Schlumpf. Grazie, Fitschberg, ist der Prümenpart.
Ja, ich finde es sehr spannend. Und eben, mich würde es auch interessieren, was meinen denn Sie eben von gewissen Themen, wenn wir das gerade vorhin reingehört haben. Bei mir gibt es jetzt auch 10 Fragen, aber nicht entweder oder, aber nicht Antworten. Frau Evelyn Wittmer-Schlumpf, was ist Ihr Lieblingsberg? Welches ist Ihr Lieblingsberg?
Ich muss jetzt sagen, der Kalander, weil ich unter dem Kalander
wohne. Habe ich vermutet, aber...
Aber es ist der Hebündenstein, weil dort komme ich noch problemlos rauf und wieder runter.
Und eben, den sieht man eigentlich auch von innen
aus, wo das Felsberg da ist. Und das ist meine Lieblingswanderung, wirklich von Feldis über den Hebündenstein auf Chur. Das ist so die schönste Wanderung für mich. Also das ist jetzt altersentsprechend. Früher habe ich schon gesagt, Kalander, aber wenn Sie jetzt fragen... Und dann kommt natürlich noch der Beverin. Der ist für mich auch ganz wichtig. Wir sind viel am Heinzenberg und der ist...
Ihr Mann ist in Tausis aufgewachsen, und darum nehme ich auch
den Beverin ist für uns natürlich. Aber für mich jetzt persönlich ist der Drehbündel.
Was machen Sie am Schluss vom Tag?
Meistens soll ich noch ein bisschen Musik hören. Nicht mehr machen leider, sondern hören. Ich habe lange selber Musik gemacht. Am Schluss vom Tag, eigentlich so lange ich konnte, habe ich jetzt schon auch wieder ein bisschen, aber es ist einfach schwieriger mit meinen Händen. Aber ich spiele gerne Klavier spielen und das mache ich vielmal noch am Schluss des Tages. Oder Musik hören.
Und mit Ihren Händen ist es so nicht gut weg, dass es eben nicht ein Wehr
ist. Ich habe eine schwere Arthrose in den Fingern. Ich habe einen mit einem künstlichen Gelenk. Und das ist nicht mehr das gleiche Klavierspielen wie früher. Aber ich habe einen Enkel, der spielt Trompeten, einen 7-jährigen Enkel. Und der sagt immer, das Schönste ist, wenn du mich begleitest. Und das ist immer noch ein gutes Kompliment. Und mit ihm spiele ich also noch.
Dass man gerade noch die gehört hat, also zum Spielen. Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem Leben?
Der hat also schon von klein auf und immer eine grosse Rolle gespielt. Nicht in dem Sinn, dass ich regelmäßige Kirchgängerin bin. Ich gehe in Kirchen, aber einfach, wenn ich das Gefühl habe, es wäre jetzt ein guter Anlass, würde mir jetzt passen. Aber so in dem Sinn, dass ich so ein Urvertrauen in mir habe, so einen Halt, wo ich immer das Gefühl habe, also wo ich nicht benenne mit irgendetwas und keine Bilder dazu machen, sondern einfach das Gefühl habe, ich habe irgendwie in mir eine Stärke oder einen Halt drin, wo mir auch in schwierigen Situationen geholfen hat.
Gibt es denn also etwas, eine Art Betten oder Meditieren? Oder
so? Ja, so ein bisschen mehr meditieren, einfach so ein bisschen nachdenken und auch immer wieder froh sein für Kraft, die ich immer wieder kriege, die ich für verschiedene Situationen sehr stark immer auch gebraucht habe. Ich bin auch in der Zeit in Bern, bin ich vielmal am Abend ins Münster gehockt, wenn ich aus dem Büro gekommen bin, noch so eine Viertelstunde ins Münster gehockt, habe dann dort mit dem Pfarrer, wenn er dort war, noch ein bisschen diskutiert und bin dann wieder heim. Also das ist, für mich ist das sehr wichtig gewesen.
Sie sagen, Ihr Mann, der Christoph, ist ein Techniker. Dann habe ich mich gefragt, was würden Sie denn von sich sagen, wenn er der Techniker ist?
Ja, das ist noch schwierig. Ich bin wahrscheinlich die probiert, Probleme zu analysieren und in eine Struktur bringen und sie dann zu lösen. Also ich bin, glaube ich, besser als er die richtigen Fragen stellt, um ein Problem zu lösen. Schneller darauf kommt, was ist eigentlich wirklich die Frage.
Bei Ihrer Berufswahl, wo es darum ging, was Sie studieren wollen, ist auch mal Journalismus zur Diskussion gestanden, so gerade in der Kanti-Zeit drin. Da habe ich noch spannend gefunden. Haben Sie jemanden zurückgedacht und auch sich überlegt, ja, wo wäre ich, wenn ich jetzt Journalismus studiert hätte?
Das habe ich mir jemanden überlegt und wahrscheinlich wäre ich irgendwo immer Wirtschafts- oder Politikbereich. Ich wäre sicher nicht dort, wo Unglücksfälle und Verbrechen und irgendwelche,
Boulevard
oder ja, Tagesaktualitäten, wo es dann so ist, dass das morgen schon niemand mehr interessiert. Das wäre nicht meine Sache. Aber also Wirtschaftsjournalismus oder politischer Journalismus, dann wäre ich gerne ins Ausland gegangen. Das ist immer sowieso
ein bisschen Korrespondenten, ja.
Das ist,
welches Land wäre das gewesen? Hätten Sie da
völlig offen. Ja, am liebsten immer wieder so anders. Aber dann ist mir mein Mann dazwischen gekommen und dann ist dann schon bald einmal alles klar gewesen. Oder er hat, für ihn ist die ganze Kante durch schon klar gewesen, dass wir sind schon in der Kante befreundet gewesen. Und für ihn ist klar gewesen, er wird Ingenieur. Und das ist auch gut gewesen.
Wenn ich richtig orientiert bin, sind Sie Vegetarierin, ist das richtig? Ja. Was ist Ihr Lieblingsrezept?
Ich bin eine so richtige Bündnerin. Am liebsten hätte ich immer mal uns essen und Äpfelmus dazu und Käse. Also ich bin nicht vegan, ich bin Vegetarier. Ja. Und das heisst, ich esse ganz viel Käse. Einfach als Fleischersatz.
Ich weiss, Sie haben eine Schwäche.
Schoki, ja.
Ja, genau. Dann hat es mich wundert. Weil ein Schoki ist ja nicht gleich Schoki.
Ja.
Frau Wittmer, welche Schoki wär's denn?
Weiss.
Die Weisse? Ja. Ich denke, das ginge so richtig Milch. Das ist interessant.
Nein. Ja, die Weisse ist... Ich kaufe nicht mehr mal, oder wir, unseren Enkelkinder Weisse Schokoladenhasen. Ich weiss, dass sie die dann nicht alle essen und dann habe ich selber auch noch ein paar. Nein, ich habe sehr gerne weisse Schokolade.
Also immer das, wo hat so ein bisschen weisse Schokolade
im Moment,
bis Wittmers
daheim. Ja, ich habe
schon meistens weisse. Ich habe gelesen im Buch von Frau Giersberger, dass sie das 24-Stunden-Prinzip angewendet haben. Das habe ich spannend gefunden. Also wenn etwas auf sie zukommt, wo sie durcheinander macht, jagt, 24 Stunden warten und dann schauen, triggert es mich jetzt noch. Brauchen Sie das heute noch?
Ja. Ja, das ist während der Bernzeit ist das für mich das ist mein Rezept, um nicht irgendetwas rauszulassen, was ich am nächsten Tag nicht mehr so gut finden würde. Ich habe einmal am Anfang von meiner Bernzeit einen Parteipräsident mit dermaßen heftig angegriffen in der Öffentlichkeit, also nicht von unserer Partei natürlich. Und dann hat es mich dermaßen mögen. Den habe ich gerade in einem Interview, das ich sowieso hatte, habe ich mich ziemlich klar gewusst. Mhm. Also klar und mit einer Wortwahl, die eigentlich gar nicht meine Wortwahl war. Oder wo ich selber, wenn jemand anders das sagt, furchtbar finde. Und dann bin ich zurück ins Büro und der Mitarbeiterin von mir gesagt, weißt du, hast schon recht gehabt, aber weißt du, müsstest eigentlich 24 Stunden warten und dann sagen, dann wärst du viel überleiter und viel klarer und alle würden es verstehen. Und von da weg habe ich das so gemacht. Und ich sage auch, also in meinem Umfeld, wenn jemand wirklich total aufgebracht ist, jetzt muss man etwas schreiben, sage ich, warte jetzt einfach bis morgen. Und morgen sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Nicht, dass man eine andere Haltung hat. Das ist bei mir nie. Also ich ändere meine Meinung, nicht in 24 Stunden, aber ich ändere den Ton und die Wortwahl. Und dann kann ich nachher, und das mache ich immer wieder, sehr sack und klar ein Mail schreiben, wo der andere auch genau weiss, was ich meine. Oder auch telefonieren oder an einer Diskussion. Aber es ist dann wie reflektiert. Oder es ist vor allem in meiner Sprache. Ich brauche dann nicht Ausdrücke, die eigentlich nur kommen, weil ich dermaßen hässig bin.
Oder? Also einmal darüber schlafen, eine gute alte Redewendung.
Ja.
Können wir uns
ja.
alle... Also denke, soziale Medien, oder, wo man etwas liest und dann... finde genau. ich jetzt gar nicht.
Und das ist ja aber das, was heute viele machen, die... Ich sehe es auch, wenn ich so ein Interview gebe. Den Tag, eine halbe Stunde später, habe ich schon eine Mail. Und 90% immer sehr freundlich, oder? Und dann 10% immer ja, in einem Wortlaut drin, wo ich muss sagen, oder in einem Wortart, wo ich sage, das ist jetzt schon ein bisschen verrückt, so zu schreiben. Und sehr oft kommen die zwei Tage später nochmal und tun sich entschuldigen. Das ist noch ganz verrückt, oder? Sagen mir immer, wenn du 24 Stunden gewartet hast, würdest du mir genau gleich dürfen, deine Meinung sagen. Ich finde das auch super. Also das rechne ich allen hoch an, die nicht einfach irgendwo öffentlich rumschreien, sondern einem direkt ein Mail schreiben und sagen, das finde ich jetzt nicht, oder anrufen oder so. Das finde ich super, das habe ich immer sehr geschätzt, ganz direkt sagen, ich bin ganz anderer
Aber Meinung. Sie lassen doch viel Musik.
Ja, und eben vor allem, vielleicht schon ein bisschen überlegt, mit welchen Ausdrücken darf man sich bombardieren, oder?
Sie haben vorhin gerade die sozialen Medien angesprochen, ich habe sie nie dort gefunden.
Nein, ich bin auch nie drin gewesen.
Warum nicht?
Weil das für mich etwas völlig nicht kontrollierbar ist. Ich habe am Anfang von meiner Bärenzeit, also im 2008, habe ich meiner Tochter damals einmal gesagt, der Carmen, sie war schon mit Facebook und all dem Zeug unterwegs gewesen. Und ich habe ihr dann gesagt, mach das nicht. Das finde ich jetzt einfach furchtbar. Du kommst nie mehr raus. Du bist drin und da kommst du nie mehr raus. Und etwa ein Jahr später hat sie mir einmal angerufen und gesagt, du kannst froh sein, dass ich auf Facebook bin. Ich habe gesehen, dass jemand für dich eine Facebook-Seite eröffnet hat, unter deinem Namen jeder Gag rauslässt, also wirklich Sachen rauslässt, die einfach nicht gehen, oder? Und hat mir ein bisschen gesagt, was auf dieser Facebook-Seite ist. Wir haben ja das nicht weggebracht, aber wir haben es sperren können. Also wir nachher nicht mehr können unter meinem Namen. Aber es ist etwa ein Jahr gegangen, bis eben unsere Tochter dann gemerkt hat, dass ich ja auch so eine Facebook Seite haben, wo sie gewusst hat, dass ihre Mama keine hat. Und nachher habe ich gesagt, ich will das nie. Das ist für mich viel zu wenig kontrollierbar nachher. Und vielleicht auch, weil ich finde, ich will nicht so schnell Antwort geben oder so. Ich will das nur guten Tag sagen, kann ich auch über WhatsApp. Oder? Da muss ich nicht irgendetwas anderes machen, oder mit dem Telefon oder SMS. Und so meine Nachrichten und meine Fotos und so, die kann ich auch zwei Tage später jemandem schicken, wenn ich wirklich will. Und wenn ich dann nicht mehr will, mache ich es dann auch nicht. Oder?
Aber eben, es ist gleich halt, ja, heutzutage praktisch wichtig zu wissen, was läuft über mich, was
schon,
über was
wird geredet. Aber ich will eigentlich gar nicht wissen, was über mich geredet wird. Wenn mir das jemand direkt sagt, finde ich das super. Oder? Und dann gehe ich auch gerne darauf ein. Und ich kriege wirklich jeden Tag Mail von Leuten, die entweder zufrieden oder nicht zufrieden sind. Oder auch noch vor der Zeit, als ich aktiv war im Kanton oder noch auch in Bern. Und ich schätze das sehr. Und ich gebe auch immer selber Antwort. Und das ist eine Art von Kommunizieren, die mir gefällt. Aber nur da einfach direkt einen Haufen Zeug runterlassen. Natürlich ist es heute so, bei Brüssel Anekdote sind alle, also unser Kommunikationsberater, der ist überall. Ja. Und der meldet mir auch, hey, jetzt ist da gerade eine Welle losgegangen. Ja. Das ist klar, ich höre das ja gleich.
Das
meine, oder?
So indirekt immer,
natürlich.
Sie da eigentlich
aber
schon
selber habe ich das alles nicht.
Ja.
Also,
ja.
Bin
ich. Ich sehe mir fast zu spannende Fragen da zusammengestellt. Sie haben unseren Alltagsgegenstand mitgebracht. Mhm. Das ist ein Bit, gesehen Sie. Er liegt auf dem Tisch. Ja. Können Sie es erklären, Frau Wittmer, was Sie da mitgebracht haben?
Das ist ein Flaschenöffner für Bettflaschen. Und alle, die gleichen Probleme haben wie ich, die einfach nicht mehr können, motorisch nicht mehr können, wirklich gute Flaschen öffnen, das ist einer, den man auch in den Sack nehmen kann. Meine Schwester hat mir vor ein paar Jahren schon, als sie gesehen hat, dass ich Mühe kriege, hat sie mir so ganz grossen mit einem so Hebel gebracht, wo ich mir zwischen die Beine und so. Das geht jetzt in der Handtasche nicht gut. Und wenn sie irgendwo unterwegs sind, im Zug oder so, nehmen sie auch nicht gerne so ein Ding. Das können sie im Sack haben, gerade mitnehmen. Und das habe ich jetzt
dabei. Und dann durch die Verlängerung von diesen Hebeln kann
man es also man kann es vor allem auch gut heben. Man kann es so gerade drüllen und dann ist es gut.
Ja.
Das würde ich allen empfehlen. Kostet etwas über 2,50 oder so. Ja, ja als und ehemalige Finanzchefin sage ich immer, was das Zeug kostet.
Ich jetzt denke, das sei ein Giveaway von der Prosenitunde.
Sie können es bestellen. Ich habe mich aber nicht getraut.
Sie können es bestellen, aber wenn Sie natürlich einen Anlass sind, ist schon ein Giveaway. Ja, aber wenn Sie jetzt einfach gehen, 20 bestellen, dann zahlt man die.
Ja, ich wollte sagen, die ehemalige Finanzministerin sagt auch noch den Preis dazu, aber ich habe mich nicht getraut.
Oder man besucht einmal einen Prosenitunde.
Ja, wenn Sie Veranstaltung suchen, dann haben wir die dabei. Oder genau. Dann kriegt man sie auch.
Und jetzt noch zum letzten Mitbringsel. Sie haben uns einen Musikwunsch mitgebracht. Sie haben bereits schon gesagt, es ist sehr musikalisch. Und zwar haben Sie ein Stück mitgebracht von der Lale Andersen, eine deutsche Schlagersängerin und Schauspielerin, 1905 geboren, 1972 gestorben. Und Sie haben uns mitgebracht. Sie dürfen Ihre Zwischenzeit ruhig schon mal die Kopfhörer anlegen. Sie haben uns ein Stück mitgebracht. Zum Abschied reiche ich dir die Hände aus dem 1965.
Zum Abschied reiche ich dir die Hände und sage leis auf Wiedersehen. Ein schönes Märchen geht zu Ende und war doch so.
Frau Wittmer, was haben Sie für einen Bezug zu diesem Schlager?
Wir haben als Mädchen wir waren drei Mädchen gewesen. Die Jüngste ist dann eben gestorben mit 23, aber wir waren drei Mädchen gewesen. Und wir haben mit meinem Papa jeden Sonntagmorgen Musik gemacht. Und am Schluss, wenn wir fertig waren, hat er das zum Abschied reiche ich dir die Hände. Und dann haben wir das miteinander gesungen und gespielt. Und als ich Kinder hatte, ist er am Sonntagmorgen, wenn wir daheim waren, ist er am Sonntagmorgen zu uns gekommen. Und dann haben meine drei Kinder, mein Papa und ich, Musik gemacht miteinander. Und wenn er gegangen ist, wenn er zum Abschied reiche ich dir die Hände gespielt hat, haben wir gewusst, jetzt geht er wieder. Und so war es. Und er hat dann, oder unser Sohn, der Ursin, hat dann auch in der Martinskirche an seiner Beerdigung, hat er dann, das war das letzte Lied für den Eni, den wir noch gespielt haben.
Welche Rolle spielt das Lied jetzt in Ihrer Situation? Sie als Großmutter, haben das auch noch so eine
Bedeutung? Ich habe das ganz lange nicht mehr können spielen und auch nicht mehr können singen. Mhm. Und irgendwann, als ich dann am Klavierspielen war, allein gemeint, habe ich sie allein im Haus, habe ich das gespielt. Und dann war gerade auch unser Sohn dort. Gewesen. Und dann kam er und sagte, gell, Mami, jetzt stimmt es wieder, jetzt kannst du es wieder spielen. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt kann ich es wieder spielen. Und jetzt tue ich es einfach für Kinder. Sogar die jüngste Enkelin tut schon ein bisschen das Summen. Und die ist erst anderthalbjährig. Und das ist so ein gängiges Lied, das geht so rein, dann tut sie so summen. Und ja, jetzt tue ich wieder.
Was für Musik hören Sie denn, zum Beispiel, wenn Sie lesen? Was hören Sie dazu? Oder?
Ich höre sehr viel klassische Musik. Ich habe viele Jahre Klavier gespielt, also ich habe etwa 12 Jahre Klavierstunden gehabt. Ich habe viel Klavier gespielt, tun aber auch volkstümlich los. Aber wenn ich jetzt einfach lese und sitze, dann höre ich klassisch.
Ich will eigentlich mit einer Frage fortfahren, die ich eingangs erwähnt habe. Die Situation der Frauen auf dem politischen Parkett in Graubünden. Ich habe ein paar Zahlen. Es gibt aktuell in Graubünden 14 Frauen, die Gemeindepräsidentinnen sind. Das sind 14% beim Stand von 101 Gemeinden. Dann gibt es 112 Gemeindevorstände innen, 21%, also ein Fünftel, sind da Frauen. Im Grossen Rat sind es 33% Frauen, das ist ein hoher Anteil, 40 Frauen von 120 und es gibt eine Regierungsrätin, wo wir auch wieder bei 20% wären. Was sagen Sie zu dem Fazit?
Ist sicher nicht dort, wo man sein sollte oder wo man sein möchte, sagen wir es einmal so. Ist sicher viel besser, als wenn ich angefangen habe zu politisieren. Es braucht alles ein bisschen Zeit in der Politik, das wissen wir. Ich muss jetzt aber auch sagen, also einfach wenn man die Zahlen hört, dann ist das nicht gut. Es gibt aber oder es ist auch immer wieder schwierig, um Frauen wirklich zu motivieren, um überall mitmachen. Das erlebe ich auch immer wieder. Also ich will nur damit sagen, es ist nicht nur die Schuld von Schuld, wenn man von Schuldigen redet. Es ist nicht nur die Verantwortung der Männer, es ist auch die Verantwortung der Frauen, dass eben Frauen unterstützen und Frauen sich auch bereit erklären, um etwas zu machen. Das ist ganz vielschichtig. Oder? Viele Frauen, die ich kennengelernt habe, die ich erlebt habe, auch beruflich und dann im politischen Alltag, haben einfach irgendwann keine Lust, sich immer oder immer wieder öffentlich, sei es auf der Gemeindeebene oder im Kanton, auch ja, kritisieren lassen, jemanden auch zu Unrecht kritisieren lassen, sich auch nicht immer wieder der gleichen Diskussionen stellen. Vielmal auch das Gefühl, sie wollen die Sache viel ernster nehmen und viel Zeit investieren und die Zeit dann einfach auch nicht haben, nebst Familien und Beruf, wenn sie sich für den Beruf eben auch entscheiden. Das ist sehr vielschichtig. Und ich glaube, wir haben auch lange auch nicht die Strukturen gehabt, die es braucht, damit eine Frau Hausfrau sein kann oder Mutter sein kann und Berufsfrau und Politikerin sein kann. Das kommt jetzt auch mehr mit den Tagesschulen, mit Mittagstisch, mit Kitas, die man heute hat. Und ich gehe schon davon aus, dass immer mehr auch Frauen dabei sein werden. Und wenn ich jetzt schaue, im Bundesparlament, dort ist das ja entschieden besser geworden. Also das kann man jetzt wirklich sagen. Dort hat sich die Situation verbessert. Und im Bundesrat sind wir einmal sogar vier Frauen und drei Männer
gewesen. Zu ihren Zeiten. Das ist frauenspezifisch eine sehr glorreiche Zeit. Ihr Markenzeichen war Dossiersicherheit. Müssen Frauen sich doppelt beweisen? Auch sogar in Anbetracht, was Sie vorher gesagt haben, eben der Aufwand, der halt ist.
Also ich habe von einer, ich weiß nicht mehr von welcher, von meinen Töchtern, einmal, als ich in die Regierung gewählt worden bin, hat sie mir eine Tafel gebracht und hat geschrieben, Frauen müssen immer doppelt so gut sein wie Männer. Zum Glück ist das nicht schwer. Also das ist offensichtlich schon bei vielen einfach so drin gewesen, dass man meint oder das Gefühl hat, eine Frau wird anders beurteilt. Was sicher so ist, Wenn Frauen Schwächen haben in den Dossier, wird das härter beurteilt. Wenn man ein bisschen schwammig sich daraus redet und nicht auf den Punkt kommt, dann wird das bei einer Frau sehr schnell kritisiert. Umgekehrt ist es, Frauen, die zackig sind, werden dann sehr schnell als Reibeisen angeschaut. Und Männer, die zackig sind, das ist dann toll. Das sind einfach die Stereotypen, das sind die Muster, die wir haben.
Irgendwas das werden wir mal überwinden. Ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, ich höre jetzt eigentlich seit Jahren schon immer das Gleiche. Aber wird man das mal überwinden können? Irgendwie so den Genderunterschied, den also, in den Köpfen schwebt?
Ich habe eine andere Strategie festgelegt für mich. Ich habe mir einfach gesagt, das ist so. Also ich kann das jetzt nicht ändern. Oder? Und ich will auch nicht viel Kraft darauf zu verwenden, denen sagen, nur weil jetzt ein Mann ist, schafft er nicht anders als ich und kann die Dossier auch nicht besser behandeln und nachher bringen als ich. Ist mir einfach, ich habe nicht mehr das Gefühl, der Aufwand ist mir nicht. Ich kann ja zeigen als Frau, jede Frau kann ja zeigen, dass sie es bringen kann. Oder? Und die Auseinandersetzung immer, die kostet so viel Energie. Mhm. Und eigentlich, meine mit dem Beispiel, wir haben jetzt auch im Gemeindevorstand Felsberg eine Frau, die zeigt einfach durch ihr Beispiel, dass sie die Vorlagen kennt, dass sie etwas machen will und sie sagt nicht immer wieder, ich bin eine Frau und sie zeigt also einfach sie kann es.
Ja. Ja. Sie haben es vorher schon angesprochen, der Ton in der regionalen Politik, der ist ziemlich hässig, auch bei uns in Graubünden. Wir haben das Beispiel gehabt von ihrer Nachbargemeinde, dass da der Gemeindepräsident eigentlich sagt, da ist genug, legt das Ganze her. Was läuft da falsch? Oder ist das jetzt einfach ein einzelnes Vorkommnis?
Das ist, glaube ich, leider nicht ein einzelnes Vorkommnis. Ich glaube, das ist eine totale Respektlosigkeit, die immer mehr um sich greift. In der Politik, aber auch im Umgang, im Alltag miteinander. Also ich erschrecke jemanden grauenhaft, auch so unter den Jungen, wie die sich anrempeln und in einer Art und Weise miteinander reden oder auch mit den Eltern reden oder die Eltern auch mit den Jüngern. Also ich will das nicht einmal an der Generation festmachen. Auch ältere Leute untereinander, im Ton, in einer Art. Und ich vermute halt, das hängt stark mit der politischen Entwicklung auch im Ausland zusammen, wo man, es ist plötzlich Standard, dass man sich sagt, du bist ein Lügner und dass man auch lügen darf. Jeder weiß, es ist gelogen, aber es ist gleich salonfähig. Und dass man sich anschreit, gehört auch dazu. Das ist lustig, ist ein Unterhaltungswert. Und dann sagt man auch sehr oft einmal, wenn eine Diskussion sachlich ist. Also früher hat es Tatsachen und Meinungen gegeben. Das war eine total sachliche Diskussion. Ihr seid zu jung, ihr habt das sicher nicht erlebt.
Sonntagabend am 6.
Ja, genau. Mit dem Herr von Matt. Oder? Und ich bin wie angenagelt Ich durfte Fernsehen schauen, dann, wie angenagelt dort waren, und es zugeschaut. Haben es so toll gefunden. Die haben einfach argumentiert, oder? Immer im gleichen Ton. Mhm. Heute sagen sie dem, das ist langweilig, oder? Seit der Amerikanisierung vom ganzen Fernsehen muss es Unterhaltungswert haben. Also sie müssen mindestens zweimal einen Ausdruck sagen, der gerade an der Grenze ist, wenn nicht schon unanständig, damit überhaupt jemand zulässt oder wach wird, wenn er geschlafen hat, oder? Nein, das ist so. Man erwartet, dass irgendein Show-Element drin sind. Und vor allem, man erwartet auch, dass man einander richtig gibt. Das Verrückte ist ja, dass sehr oft in den politischen Diskussionen, auch im Parlament, braucht man Ausdrücke und haut übereinander ab, und dann geht man miteinander Kaffee und trinken. Ja. Das ist ja eigentlich gut. Aber dass man als der Anschier weckt oder nach außen zeigt, man tut sich immer, man tut wie Rüppel miteinander umspringen, vor allem wenn auf der Tribüne junge Leute sind, also Schulen sind, die zuschauen. Das finde ich etwas ganz Schlimmes. Oder? Und wenn man dann wirklich mit Sachen kommt, die nicht stimmen, die unanständig sind, respektlos, das ist als Vorbild furchtbar.
Wir haben fast 50
so
Minuten...
So viele Fragen, genau. Aber jetzt kommen wir zur letzten.
Wir haben fast 50 Minuten miteinander geredet, ganz kurz zum Schluss. Welche Frage hätten Sie sich gewünscht und wir haben sie nicht gestellt?
Ich wünsche mir nie eine Frage. Ich warte immer auf die Fragen, die kommen. Und die sind so gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe.
Evelyn Wittmer-Schlumpf, grazie für die Stunde, per la visita qui in il studio 50-50. Studio non potete dire, non ist ein Stüwe. Nos prossimi Ast, l'ora in Dezember, sarà Giovanni Netzer.
Ja, in unserer Stube sind Sie gewesen. Danke vielmals für das Gespräch, Evelyn Wittmer-Schlumpf. Wir hätten dann Haufen Fragen. Wir müssen mal überlegen, ob wir da 100 machen, weiss nicht. Danke euch fürs Zuschauen. Zu hören. 50-50, die nächste Ausgabe gibt es Anfang Dezember, dann mit dem Kultur-Tausend-Sassa am Giovanni Netzer.
Arrivederci e grazie fürs Zuschauen.